Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
Werner, freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Du, ich mich auch, Thorsten.
Und weißt du, was das Lustige ist? Jedes Mal, wenn ich dich sehe oder wenn wir uns sehen, ich kenne dich ja schon viel, viel länger als du mich. Weil ich habe dich ja schon in den 80ern im Fernsehen gesehen, in Live aus dem Alabama. Und das Witzige ist wirklich, jedes Mal, wenn ich dich sehe, habe ich diesen 25-Jährigen von damals vor Augen.
Trotz der grauen Haare, kannst du nur erinnern.
Aber das Witzige ist wirklich, deine Augen haben sich nicht verändert. Die haben immer noch diese Strahlen von damals. Und die Augen, das sind die eines Buben, eines jungen Mannes.
Das ist das größte Kompliment, das man eigentlich hören kann, finde ich. Weil darum geht es ja, dass man sich nicht verschleißt und innerlich alt wird.
Aber ich frage mal kurz in die Regie, Manuela, das fällt dir auch auf, oder? Du kennst den Werner ja auch schon so lange, meine großartige Redakteurin. Diese Augen sind immer die eines jungen Mannes.
Danke dir, das freut mich.
Gibt es da ein Geheimnis, Werner, was dich so jugendlich hält, zumindest innerlich? Nein,
also momentan ist es tatsächlich so, dass ich eine gute Phase habe. Ich war im Oktober, November, einen Monat lang, da ist mir vorher nicht gut gegangen. Ich hatte so Operationen an die Finger, so Schnappfingersyndrome, Sachen.
Vom Gitarre spielen
und habe auch so, ich habe einmal vor 7, 8 Jahren Rheuma gehabt, das wieder gekehrt ist, so ein Muskelrheuma. Und habe mir vorgenommen, ich mache mal eine ayurvedische Kur in Indien. Und zwar nicht diese modischen Hotels, die da jetzt über eurem Strand rumstehen, sondern eine ganz traditionelle Kur in einem Ashram im Hinterland von Bombay, in den Berg drin. Und ich war wirklich 4 Wochen, einen Monat lang in diesem Ashram und habe ayurvedisch gelebt, gegessen. Aber Panchakarma hast du das gemacht, da wärst du wieder auf basische Beine gestellt. Also alle übersäuert sind. Und ich muss da wirklich sagen, vielleicht sind die Augen auch deswegen wieder klarer, weil ich, da trinkst du natürlich gar nichts. Du isst kein Fleisch, du isst kein Brot, du
Tomaten, kein Alkohol, nichts.
Kein Alkohol, nein, du meditierst 2 Stunden am Tag. Was ganz schön war, Yoga gemacht.
Hat dir das wirklich getaugt von Anfang an?
Von
Tempo, von dem wir kommen, gerade wir Medienleute.
Ja, du weißt klar, das habe ich immer ganz gut kennen. Ich bin ja auch nicht so in so täglichen Formaten verstrickt. Also ich habe ja immer versucht, über all die Jahre die Formate so zu gestalten, dass ein paar Mal im Jahr sind. Also Gipfeltreffen 6-mal im Jahr, aufgespielt war 2-mal im Jahr immer. Und ansonsten fahre ich mit meiner Musik rum. Du hast schon stressige Zeiten, aber ich bin so jemand, der setzt sich dann in seinen Bus rein oder in einen Flieger und dann fliege ich dann runter und dann bin ich auch schon im Flieger eigentlich da. Außer, dass ich im Flieger mir nochmal ein halbes Bier genehmigt habe, weil ich gewusst habe,
die letzte Henkersmahlzeit.
Und seitdem trinke ich gar nichts mehr.
Überhaupt nichts mehr.
Das
kann nicht gut sein, Werner.
Also Tee und Wasser schon, sonst geht es nicht weiter. Aber nein, hey, das kann total gut sein. Ich bin selber überrascht über mich selber, weil ich bin jetzt nicht der total Alkoholiker gewesen und ich habe im Jahr immer so 6, 7 Wochen, wo ich nichts trinke, einfach aus rituellen Gründen, weil man denkt, das möchte ich mir selber beweisen, sowas. Aber ich habe jetzt auch kein Fleisch mehr gegessen. Ich bin wirklich auf einer anderen Spur unterwegs.
Hör auf! Du bist auf dem Weg zum Asketen.
Ja, halb. Schokolade.
Naja, ganz so siehst du noch nicht aus. Und jetzt mal Schluss mit den Komplimenten, wie 25 siehst du auch nicht mehr aus.
Nein.
Magst du oder möchtest du nochmal 25 sein?
Ja, aber wirklich nicht. Nein, also gerade da sind wir ganz, in einem ganz ernsten Thema drin, finde ich, weil die 25-Jährigen jetzt in eine Welt hineinleben und ihre 25, da gut sein immer, dass du 16 bist, das heißt, bei deinen Papa, Mama da rumschleuderst. Die jungen Leute jetzt in dem Alter, die haben echt eine Aufgabe bei mir. Wir haben denen ganz schön die Umwelt versaut und wir haben denen auch ein politisches System hinterlassen. Meine Herren. Also ich habe da, denke ich mal, da brauchst du jetzt viel Power und auch die mediale Überlastung, in der die leben. Boah, also ich glaube, dass es packe, aber die Leute sind gut drauf, verblüffend gut drauf, die Mit-20er momentan. Aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Trip erwischt, so mit der Gnade der Geburt.
Nicht der frühen Geburt, muss man ja sagen. Kann man eigentlich nur ein gutes neues Jahr wünschen?
Ja.
Wir haben uns ja noch nicht gesehen seitdem.
Na, und also ich wünsche dir auch ein gutes.
Ich wünsche dir auch eins.
Ja. Hey, wenn wir das aufhören, das ist die Nummer mit dem Apfelbäumchen, dann ist es vorbei. Nein, ich habe hinübergetanzt dieses Jahr ins neue Jahr bei meinem Freund Pippo Pollina.
Auf Sizilien?
Ja, mit Martin Kelberer, weil es gab was zu feiern, unser zweites Südenprojekt. Ja. Und wir machen das seit 10 Jahren.
Das ist ein Ritual, ihr trefft euch da jedes Jahr Silvester.
Wir fahren da hin. Gibt es auch auf der neuen Scheibe Lied, das heißt Richtung Süden. Das geht da darum, dass wir da uns auf den Weg machen, jeder aus seinem Stress, aus seiner Richtung und treffen uns beim Pippo und feiern dann über, weil die Sizilianer sind anders drauf. Also alle schon klimatisch natürlich privilegiert, da kannst du draußen ganz oft feiern, an Silvester. Heuer war es ein bisschen kalt, gut zugegeben, aber es gibt auch Jahre, da hat es dann 15, 16 Grad. Und die müssen nicht bei Schneeregen vor Dinner for One verenden am Fernseher.
Ich meine, ich bin mir sicher, dass das die Mentalität beeinflusst, wenn du 10 Monate im Jahr Sommer hast.
Ja, sicher. Wobei Pippo selber, muss man sagen, der ist da geboren und er hat lange da gelebt, aber er lebt mittlerweile in der Schweiz. Die Liebe hat ihn, glaube ich, in die Schweiz verschlagen, also er ist Straßenmusiker da. die Frau seines Lebens getroffen hat. Aber das ist schon immer nur ein Sizilianer. Die Bayern und die Sizilianer im Übrigen sind nicht unähnlich.
Bayern und die Sizilianer.
Ja, die Südstaatler sozusagen.
Ich weiß, Mafia gibt es überall, oder?
Voll die Mafia, saufen gern. Nein, wir haben gemerkt, echt, die Sizilianer, die Bayern sind stolze Leute, leben gern, sind barock.
Ja. Heimatverbunden.
Heimatverbunden, glaubenstechnisch höchst barock.
Können also gut genießen.
Genau, Sündemacher, aber auch dann wiederum raus da. Ja. Und vor allen Dingen mit Freunden unheimlich treu. Also wenn es einmal eine Gaudi gibt und wenn du einen ins Herz schlierst, dann ist das so.
Ist es so, dass Pippo und Martin Kelberer, dass das deine besten Freunde sind inzwischen?
Also ganz bestimmt. Also Martin ist ein ganz langjähriger Freund, mit dem musiziere Ewigkeiten. Pippo seit 2002, wo uns ein Zufall zusammengetrieben hat, wo ich in einem Konzert von ihm war. Und er mir Seiten gerissen ist und er ihm geholfen hat, die Seite zu wechseln.
Und er wusste nicht, dass du auch Musiker bist?
Ne? Nein.
Publikum wussten es die meisten, die kannten dich alle?
Ja, das war ein Eibling bei mir daheim. Ja. Und dann ist da dieser Italiener und der hat, der reist im Zeiten und der ist allein gewesen. Im Duschelbräu, den gibt's gar nicht mehr. 120 Leute ausverkauft. Und dann hat er ins Publikum rituell gefragt, ob jemand eine Seite wechseln könne. Und dann haben wir natürlich gemeldet, weil ich weiß, wie scheiße das ist, wenn du da eine Seite verlierst, weil dann hast du einfach eine Pause und dann bist du am Fummeln und dann findest du das nicht. Dann habe ich mich gemeldet, hat er mich vorgewunken, könnten Sie bitte, hat mich gesitzt. Dann habe ich die relativ schnell gewechselt, weil ich wollte nicht, dass er ewig rumhängt, weil er hat dann am Klavier ein anderes Stück gespielt. Und dann ist ihm das aufgefallen, dass ich relativ schnell die Seite wechsle. Ich habe mich gefragt, auch wiederum rituell, in der Hoffnung, ich sage nein, wollen Sie mit mir ein Stück spielen, wenn Sie schon die Seite gewechselt haben? Dann habe ich gesagt, also, klar.
Da kennt er nichts, der Schmidt-Bauer.
Nein, nicht umsonst mal hier aufgespielt. Nein, ich liebe es, mit Menschen zu musizieren.
Klar. Und so ging das alles los damals.
Ja.
Wer hatte denn die grandiose Idee zu Süden dann? Du oder Pippo?
Alle. Wir wollten miteinander musizieren. Martin war auch in diesem Konzert von Pippo damals als Publikum mit seiner Frau. Und ich hab ihn dann mal besucht. Er hat dann zusammen ein Doppelkonzert mit Gianna Nannini in dem Tollwood großen Zelt. Also hintereinander weggespielt. Gianna hinter ihm. Und dann haben wir gleich ein Lied von ihm gespielt, Caminando. Und dann haben wir, weil wir uns einfach so mengen haben, uns immer wieder getroffen und haben gesagt, hey, lass uns da zwei, drei Lieder mal in zwei Sprachen machen. Das ist doch lustig, das machen wir.
Und wer hatte die Idee zu dem Namen, also der Tour und des Albums Süden?
Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, ich war dabei, ich habe einen längeren Titel gehabt, der wo Süden vorkommt und irgendwann hat gesagt, Süden reicht. Weil wir sind alle aus dem Süden von unserem Land. Süden hat was mit Sonne. Ich habe ein Stück geschrieben, das war damals auch schon im Programm, das heißt, im Süden von meinem Herzen, das davon spricht, dass die Geografie ja vollkommen unabhängig davon, der Süden ist wurscht, wo du bist, ob du in Holland lebst oder in Island. Ja, wenn du im Süden deines Herzens versuchst zu bleiben, das heißt, eine gewisse Wärme verströmst und auch zulässt, dann hast du gewonnen.
Und jeder von uns, oder fast jeder von uns, träumt ja auch vom Süden.
Ja, das auch noch.
Das ist ja ein Sehnsuchtsort, egal wo der auch immer sein mag.
Natürlich.
Ich meine, das ist eine Wahnsinnserfolgsgeschichte, Werner. Süden 2012 ging das los. Damals, 2013, nach über 100 Konzerte mit diesem grandiosen Finale in der Arena di Verona.
Ja.
Hättest du jemals gedacht damals, dass das so ein Ding wird? Dass das so groß wird?
Nein, das glaubst du heute noch nicht. Also, wie ich da nach dem Konzert in Verona da gehockt bin und allein
auf diesen Stufen,
10.000 Leute waren das. 10.000 Menschen. Davor waren es, ich schätze mal, 8.000, jetzt nicht Bayern, aber Süddeutsche. Es ist natürlich auch ein Sehnsuchtsort der Bayern. Und dieses Südenprojekt war logischerweise mehr im süddeutschen Raum verankert. Wir haben auch in der Schweiz gespielt, wo Pippo lebt, aber auch in Italien, paar Konzerte. Aber das Stammpublikum kam daher und es war schon lustig. Dann in der Arena von Verona, das fällt gerade aus, ist eins von meinen Lieder, wo man den Refrain mit den Leuten so, das donnert dann so, wenn die singen.
Ja, die Akustik ist Wahnsinn.
Ach, brutal. Und ich denke mir, hey, jetzt singen die Leute, fällt gerade aus, in Verona spinnst du eigentlich, was ist denn hier los? Aber auch die italienischen Stücke, die Italiener haben uns auch ins Herz geschlossen. Also in Palermo haben wir ein Konzert zum Beispiel gespielt und da haben mich Leute umarmt. Das passiert ja in Deutschland nicht. Die kommen nach dem Konzert zu dir und druckern die und warnen, weil es ihnen gefallen hat.
Naja, die habt ihr offenbar einen Nerv getroffen, und zwar nicht nur bei den Bayern, sondern auch bei den Italienern. Es geht ja darum, dass ihr eure Wurzeln zusammenbringt, eure Biografien, aber es steckt ja auch eine Botschaft dahinter, hinter Süden.
Das stimmt. Also es gibt ein Lied von der ersten Scheibe, das heißt zwei Geschichten ein Lied. Das spielt davon, dass einer zwei Leute ganz verschiedene Sprachen sprechen. Ich spreche übrigens ganz schlecht Italienisch. Also
bis heute?
Ja.
Ich verstehe. Pippo dir kein Italienisch beibringen können wollen?
Er versucht es aber. Ich verstehe ihn. Aber aktiver Wortschatz ist wieder was anderes. Also ich kann eine Pizza bestellen und ich kann auch das Grobe mit dem Kellner regeln. Aber ich weiß auch, was Pippo singt natürlich. Aber ich bin schlechter. Er kann besser Bayerisch wie Italienisch, fürchte ich. Nein, aber da haben wir schon gemerkt, es sind zwei verschiedene Geschichten, aber es sind dieselben Lieder. Caminando zum Beispiel ist ein Hit von ihm. Es gibt ein Lied von uns oder von mir, das heißt Albe weiter. Das heißt genau das, ist dasselbe Weitergehen, Weitermachen.
Also das ist auch eine Seelenverwandtschaft zwischen euch.
Wir sehen die Welt ähnlich. Wir haben auch ein ähnliches Unrechtsbefinden. Auch die Tragik vom Süden, auch, dass die Südhalbkugel dieses Planeten mehr oder weniger immer mehr unbewohnbar wird. Deswegen haben wir diese flüchtenden Menschen.
Klimatisch ausgebeutet.
Ja, ausgebeutet, unter anderem durch unser Luxusleben. Ja, und diese Komponente des Südens ist uns auch total wichtig, weil Pippo kriegt das mit, bei dem daheim kommen diese Schiffe an. Und wir haben damals schon mit die ganz große Kunst ein Lied geschrieben, wo wir diese Flüchtlingsbewegung erstmal beobachtet haben. Da waren nur 6, 7 Leute, die ertrunken sind. Da waren riesen Schlagzeilen. Heute redet da keiner mehr davon.
Also es ist auch eine politische Geschichte in gewisser Weise. Hättest du oder glaubst du, dass so eine Geschichte, dass man jemanden trifft wie den Pippo und vorher den Martin, dass das Zufall ist? Ist das Schicksal?
Also ich glaube mehr und mehr. Nicht zuletzt seit Indien da übrigens. Ich glaube schon, dass es ein Schicksal gibt, dass es eine Fügung gibt, dass wir schon aber auch Einfluss nehmen. Also wir kriegen vieles gestellt vom Herrgott oder wer immer das ist.
Wir kriegen Chancen und Herausforderungen.
Genau. Und dann müssen wir es aber auch nehmen. Wir dürfen uns nicht hinstellen, das ist eh alles vorbestimmt. Da bin ich nicht der Freund davon. Du kriegst deine Chancen und die kannst du nehmen oder nicht. Und du kannst es auch sauber verbocken.
Hast du schon mal was richtig sauber verbockt?
Ich habe was Großes verbockt. Da war ich nicht selber, also zum Beispiel meine erste Ehe, das war Tragik, die wir beide, da waren wir einfach sehr früh Eltern und haben sehr früh gemerkt, wir schaffen das nicht. Und da war ich schon, im Nachhinein war ich da mehr dabei in diesem Scheitern, wie ich mir zugeben wollte als junger Mann. Was heißt verbockt? Es war zeitlich limitiert, es sind zwar wunderbare Kinder da, die jetzt 31 und 29 sind, also apropos
Kinder. Du hast Kinder mit 30?
Mit 31. Mein Sohn ist älter wie ich eigentlich. Nein.
Verrate uns, wie das funktioniert.
Nein, Schmarrn. Na, manchmal, wenn der Frieser sieht, wenn er von der Fest kommt, dann denke ich mir, okay.
Naja, wenn der Vater so asketisch lebt,
nichts
mehr trinkt. Und
na, das ist jetzt, ich wollte nur Pausen am Anfang, dass die Leute denken, hey, super.
Ja, so gesund der Herr Schmidbauer.
Ja. Nein, ich war jetzt auf der Solotour, die ich gespielt habe, war mein Sohn dabei.
Ich weiß.
Das, er ist Liedermacher und das ist so großartig. Und der hat jetzt so einen Bart, so einen kleinen Hansard-Bart, weißt du schon so. Ja. Und da schaut er natürlich schon, das ist ein Mo, mein lieber Freund. Und der hat mehr Ahnung wie ich zum Teil und mehr Erfahrung mit
ihm. Und daneben der ewig jungenhafte Werner.
Naja.
Freu dich drüber, dass es so ist, du. Wenn es älter ausschauen würdest, als du wärst, wäre auch nicht gut.
Naja, wie gesagt, die Grauer haben wir wieder weg, da stehen die Frauen wiederum drauf.
Hast du jemals überlegt zu färben?
Nein. Aber wenn, dann hätte
jetzt ist es eh zu spät.
Jetzt ist es durch, oder?
Jetzt bin ich schon auf der Blecki Fuchsberger. Jetzt brauchst du es nicht mehr machen.
Ja. Stell mir vor, Blecki Fuchsberger hätte dann aber mit Farmo gefangen. Nein. Und hat Blecki geheißen, finde ich lustig. Das war eigentlich nett. Blondie Schmidbauer, wo Blondie ich Schmidt. Total grau bin.
Ja.
Das mache ich, das ist eine gute Idee.
Also morgen kommt ja Süden 2 raus. Mhm. 25.01. ist morgen, oder?
Ja.
Ja. Das ist ja nun kein Wiederaufguss des Ganzen, sondern es ist ein Neustart.
Ja.
Es ist wieder mit Botschaft, es sind wieder wunderbare Songs, es ist ein ganz, ganz tolles Album schon wieder geworden.
Danke dir.
Ich weiß nicht, wo ihr es immer wieder rausholt.
Also diesmal habe ich es ehrlich gesagt auch nicht gewusst, weil wir haben gewusst, nach der Sommertour, wir möchten ganz schnell ins Studio im Oktober. Da gab es aber ein Lied und das war das Richtung Süden. Dieses Lied, wo ich beschreibe, dass wir uns treffen. Leider ohne den Massimo dieses Mal, weil das ist der Bruder von Pippo, der immer dabei war an Silvester, der gestorben ist letztes Jahr. Also ins Feiern mischt sich einmal so ein bisschen Melancholie, aber sonst gab es keine Songs. Und wir wollten dieses Lied von mir stolz drauf, angesichts der momentanen globalisierten Stolzkrise, die wir haben, finde ich, weil jeder Depp, der meint, der muss einen Staat führen, momentan seinen Nationalstolz vor sich herträgt und die anderen, klar macht die anderen Staatschefs, ihr seid nicht so gut wie mir. Haben wir uns gedacht, das Lied müssen wir in 2 Sprachen machen, aber ansonsten gab es keine Songs und wir haben uns wirklich hinguckt und dann ist dieser Spirit durch den Druck der Zeit, der war, haben wir plötzlich geschrieben, wie die Wahnsinn.
Wo habt ihr geschrieben?
Also ich schreibe viel bei mir unten an einem Mangfall. In Aibling habe ich so, das heißt Schmiedel Island, das ist ein 2 Meter großes Sandbett.
Wie heißt das, Schmiedel Island?
Schmiedel Island, meine Freunde nennen mich gern Schmiedel. Deswegen hätte ich ja gerne meine zweite Platten damals Schmiedelwutz genannt, aber das fand Peter Maffay, der Plattenboss, wiederum zu derb. Nein, aber Schmiedel heiße ich bei meinen Freunden. Und Schmiedel Island, da hat mir meine Nachbarin einmal eine Fahne geschenkt, die haue ich dann immer rein, da steht drauf Schmiedel Island. Und das ist ein 2 Meter großes Kiesbett mitten in der Mangfall und da schreibe ich gerne meine Songs an.
Moment, ein Kiesbett? Also ein richtiges
also
ein Bett
im Kies?
Und ja. Da sitzt du drauf, oder was?
Da hocke ich drauf, ja. Das ist 10 Meter von meinem...
Und hast ein alkoholfreies Bier inzwischen daneben stehen?
Ja, wo ich da komponiert habe, habe ich nur alkoholhaltiges Bier gehabt. Deswegen sind die Songs ja so wahnsinnig gut. Das weißt du selber, das unter Drogen Einfluss. Frag einmal Neil Young.
Das heißt, das weiß ich selber. Ich habe nie Lieder geschrieben, weißt du?
Ja,
nur schlechte Gedichte stimmt. An Verflossene.
Das stimmt. Na, aber du kennst ja, hast mit so viel Musiker geredet, Mann.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja.
Wobei die einen sagen, unter Drogen geht es besser und die anderen sagen, am nächsten Morgen findest du es gar nicht mehr gut.
Nein, gar nicht mehr. Also mit dem Live-Musizieren ist sicher so. Also wir haben immer, Martin und ich, und Pippo trinkt sowieso nichts, Aber wir haben immer vor dem Konzert, ist das sowieso tabu, weil du meinst, du bist gut, du bist aber nicht gut. Nein, es gibt aber Songs, zum Beispiel von den Beatles oder Neil Young, die eindeutig unter Drogenkonsum sind. Die sind super schöne Sachen.
Ja, aber sei doch froh, wenn es bei dir anders geht.
Es geht anders. Ich glaube, ja, dass du eh aus dem Kopf...
ist es sicher nicht.
Gerd Steinbecker hat einmal einen wunderbaren Song geschrieben von STS, wo er sagt, dass im Kopf eh nicht mehr drinsteckt, als man... Man kann aus dem eigenen Kopf durch Drogen nicht mehr rausholen, wie er eh drinsteckt. Die Frage ist ja nur, wie kommst du an diesen Spirit, an dieses Freisein?
Dass du es rausholen kannst.
Ja. Und ich merke jetzt zum Beispiel, seit dieser Innengeschichte da, klingt jetzt ein bisschen Guru-mäßig, ja, aber es ist ja, überhaupt nichts
Spirituelles. Du hast echt was Guruhaftes irgendwie, finde ich heute.
Du Schmarrn bin ich. Wenn ich das hab, dann schmeiß mich raus. Du
hast... Ich schaue ihm in die strahlenden Augen und denke, oh,
Gottes, hör auf, jetzt hör mal auf. Du verarschst mich ein bisschen, oder?
Nein, Werner, ich habe viel zu viel Respekt vor dir, ich würde dich niemals verarschen.
Nein, aber Gottes Willen, nein, ich bin einfach nur, ich merke, da ist ein paar so Ängste. Es gibt ein Lied auf dieser neuen Scheibe, das heißt Steh davor. Und das habe ich geschrieben noch, in der Zeit, wo ich so ein bisschen noch nicht so gut beieinander war. Vor Oktober noch, der Sommer war heftig.
Weil Handoperation,
Handoperation,
Knie. War auch dabei,
oder? Ich war davor und dann habe ich eben dieses Rheuma wieder gekriegt, nachdem ich auf Süden tue, habe ich ein bisschen übernommen. Und dann habe ich dieses Lied geschrieben, Steh davor, als wo ich eigentlich hin will, dass ich mal nicht mehr krank bin oder dass ich keine Angst mehr habe, wo ich vor Dingen bin. Also dadurch, dass ich sehr akribisch bin, sehr angstbesetzt oft, weil ich mir denke, schaffe ich das? Ist das wirklich gut?
Kennst du diese Momente, weil ich habe das jetzt im letzten halben Jahr auch erlebt, dass du denkst, ich habe mir so viel vorgenommen, wie soll ich das alles hinkriegen? Genau, und dann nachts im Bett liegst und nicht schlafen kannst.
Ja, das war so eine Phase, da bin ich nachts sehr schwitzig aufgewacht oft und habe gedacht, boah, das schaffst du nicht. Und auch die Produktion natürlich, schaffe ich jetzt wirklich 7, 8 Stücke oder was zu schreiben, Pippo schreibt die anderen. Martin hat ja auch 3 instrumentale Stücke komponiert und dann habe ich mir plötzlich selber ein Lied geschrieben und jetzt bin ich so drauf, wie ich in dem Lied beschrieben habe. Also ich habe jetzt gerade keine Angst mehr. Und ich bin jetzt plötzlich gesund.
Das ist toll.
Irre, oder? Schön. Ja, man nimmt da schon her.
Lass uns mal reinhören. In Süden 2, wir hören 3 Songs, die wir zusammengeschnitten haben. Vita d'Artista.
Wunderschön.
Dann hören wir natürlich stolz drauf. Mhm. Und Tra Terra e Cielo.
Okay.
Bin nicht stolz drauf, wo ich her bin. So wenig wie ich mich doch für schon.
Andiamo via da qui. C'è un mondo che ci aspetta. Un mondo che si muove. Una barca, una...
Kann das sein? Ganz schön erstmal. Und da kann es sein, dass du durch Pippo ein viel besserer Sänger geworden bist?
Das kann nicht nur sein, das ist so. Und sonst hätte ich auch keine Chance gehabt. Das ist ein großartiger Sänger, der ist immer noch natürlich besser, weil er einfach begnadet ist von seinem Stimmumfang und der Farbe seiner Stimme. Aber ich war davor eher so ein Liedermacher, der so in Reinhard-May-Tradition Texte transportiert hat und nicht ausgesungen. Und neben dem bestehst du nur, wenn du in der Arena von Verona stehst, wenn du nicht den deutschen Liedermacher gibst, sondern wenn du singst.
Das heißt, du hast viel geübt, viel trainiert?
Mit Ermixungen, die dreistimmige, also geübt habe ich nicht, aber diese viele Live-Erfahrung dann auf der Bühne mit ihm, mit Martin auch, der auch eine wahnsinnig schöne Stimme hat und diese 3 gesetzten Stimmen, da musst du mithalten. Und da habe ich einfach gemerkt,
der Ehrgeiz gepackt.
Man darf das, ja, und auch die Freude. Ja. Das ist übrigens auch was wahrscheinlich in mir drin war und ich einfach nicht braucht habe oder nicht gefördert hatte. Durch Pippo ist das rausgefieselt worden, da aus dem schmückbaren Kopf.
Das heißt, durch die Seelenverwandtschaft mit Pippo, durch diese Begegnung, bist du nicht nur ein besserer Musiker, Sänger, sondern auch ein besserer Mensch geworden?
Das würdest du so weit gehen? Nein. Wir reiben uns nach wie vor und wir sind gute Freunde, aber wir bessere Menschen waren, weiß ich nicht. Wenn, dann haben wir meine Kinder zu besseren Menschen gemacht. Meine Freunde haben mich oft bestärkt, kritisiert. Weiterbracht.
Aber du bist jemand, ich meine, ich kenne dich jetzt nicht wirklich gut, wir sehen uns in regelmäßigen Abständen immer mal wieder, aber ich habe das Gefühl, du bist jemand, der sich entwickelt, der nicht mit 30, mit 40 oder auch mit 50 gesagt hat, jetzt habe ich schon alles gesehen, jetzt weiß ich, wo es lang geht, sondern du willst immer weiter, du willst dich entwickeln.
Das ist extrem die letzten 5 Jahre so gewesen, nach diesem Zäsur. Es ist ja, wenn du dir einen Traum erfüllst wie die Arena von Verona, dann hat es ja 2 Seiten. Das eine ist wunderbar und dann ist aber der Traum gelebt und vorbei und dann musst du weiter.
Aber was soll jetzt da noch weiterkommen musikalisch?
Genau, und dann haben wir das Album aufgenommen, das schön war danach und eine sehr, sehr tolle Tour war. Wo bleibt die Musik? Und das war wunderbar und dann war aber erstmal Schluss. Und ich habe in der Zeit sowohl im Persönlichen, im Privaten, also meine, das ist ähnlich wie bei, man sagt ja auch, Tannen haben alle 7 Jahre, oder was haben die, Zapfen? Oder dann kämpfen sie wieder da hin. Also dieser 7-Jahres-Zyklus, ich habe ja wirklich meine Spur verloren in der Zeit ein bisschen und war nicht so gut drauf. Auch gesundheitlich, was ich schon erzählt habe.
Typische Midlife-Crisis.
Darf man sagen, ich mag das Wort deswegen nicht so furchtbar gern.
Weil es schon übers Midlife hinaus war.
Nein, das andere war gefällt mir besser, Entwicklung. Also Crisis, ist das wirklich eine Crisis, wenn es da dann schlecht geht? Ich glaube, dass das wie Winter und Sommer. Also das Leben ist nicht immer nur super dufte.
Aber eine Krise muss ja nichts Schlimmes sein. Man kann ja wirklich gestärkt daraus hervorgehen. Ich meine, ja, das ist jetzt auch Plattitüde.
Stimmt.
Aber trotzdem, ja.
Es ist so.
Und gehört dazu zum Leben.
Ein Vogel wie die Zeit. Es geht ja zum Beispiel, die Platten geht so, oh, schon wieder neigt es ja zum Ende, was für eine wie die Zeit, gewarnt vor Schmerz und fast vor Liebe verbrennt. Das ist eigentlich in 4 Zeilen meine letzten 5 Jahre schnell hingeschrieben. Das ist schon wild, was da mit Mitte 50 noch alles passieren kann. Und wo du dann aber auch echt, wo es die echt an die Wand stellen und sagen, boah, jetzt, was hast du da gemacht?
Das ist schon krass, wenn wir, oder als wir damals eben so Mitte 20 waren, wir haben ja gedacht, mit 50 bist du entweder schon tot,
ja,
ein Superspießer,
ja,
oder interessierst dich für gar nichts mehr.
So habe ich es mir gedacht, wo ich mit Life aus Alabama angefangen habe. Man denkt, mach die Sendung, weil mit 20 bist, was ich da gesagt, entweder bist du spießig, stirbst an irgendwas, oder sowieso langweilig, huckst irgendwie rum.
Bist du für deinen Sohn? Für deine Kinder spießig?
Das weiß ich nicht, aber mein Sohn spielt eigentlich ganz gern mit mir Gitarre. Meine Kinder, die haben sich früher für mich sehr geschämt, wo sie klar waren. Aber eher andersrum, weil ich irgendwie wenn wir über die Ampel gegangen sind, mit meiner Tochter zum Beispiel das Tanzen angefangen habe oder sowas, das fand sie peinlich. In einem bestimmten Alter, da finden sie die ja immer peinlich.
Meine ist jetzt 14.
Oder was ich gern mache, ist, wenn der Ober kommt nach dem Essen, dann müssen meine Kinder und die verstecken mich unter dem Tisch und das kann ich mir dort erzählen können. Finde ich sehr lustig. Und das finden die aber furchtbar peinlich, gell? Aber jetzt sind sie ja Mitte.
Wir sind ja selber schon,
schon groß. Und die Chlor ist schon groß, die ist jetzt 20 geworden.
Also Süden 2 geht auch wieder auf Tour. Ja. Ab März werdet ihr auf Tour sein. Wie viele Konzerte werdet ihr spielen?
Du, jetzt in dem Jahr werden sicher 80 bis 90 werden, schätze ich mal. Und im nächsten Jahr, wir haben uns jetzt wieder mal ein Jahr als Deadline gegeben, bis nächsten März. Wieder diese Schlagzahl, die wir hatten. 100 Konzerte in 4 Ländern haben wir uns
vorgenommen. Und wieder mit der Arena di Verona?
Das ist so eine Sache, wo wir reifen lassen wollen. Das ist eine dermaßen schöne Geschichte gewesen, dass sowas zu doppeln ist schwierig oder zu wiederholen. Wir haben andere Pläne. Wir spielen zum Beispiel im Juni, spielen wir in diesem wunderbaren Teatro Massimo in Palermo, Pippos Heimat. Eins der schönsten Theater dieser Welt mit 8 Rängen. Manche sagen, es ist das schönste Theater der Welt, wo Enrico Caruso groß geworden ist. Und da dürfen wir spielen. Und da sind 1200 Leute, das ist jetzt schon fast ausverkauft, gibt bloß nur 100 Karten. Und natürlich auch andere Plätze, zum Beispiel meine Heimatstadt. Ich habe ja wirklich schon überall gespielt, sogar in der Olympiahalle. Vor STS haben wir mal spielen dürfen, aber noch nie in der Philharmonie. Und ich denke mir, bevor sie die abreißen, heute halt da mal spielen. Und jetzt spielen wir da. Und ich habe mir gedacht, wow, hoffentlich ist das nicht so groß, weil wir im Sommer ja dann auch noch toll wird spielen mit dem Stefan Dettel, mit einem ganz anderen Projekt. Und es war dann so schnell jetzt ausverkauft, dass wir 2 Konzerte in der Philharmonie spielen, in meiner eigenen Heimatstadt.
2 Konzerte in der Philharmonie? Ja. Also so richtig so Superstar-mäßig.
Das weiß ich nicht.
So, nein, Barbara Streisand kommt, spielt 2-mal in der Philharmonie. Nein, weißt du?
Deswegen sage ich es nicht. Nein, aber ich habe zum Beispiel meinen großen...
Magst du das nicht? Leg dich so ab. Magst du das überhaupt nicht, wenn es Fans von dir gibt, wenn Leute sagen, ah, der Schmidt-Bauer ist mein Hero? Ich meine, für viele bist du ein Star. Star muss ja nicht heißen, dass man unnahbar ist.
Ja. Also ich mag das gern, die Art von Popularität, die ich über all die Jahre bekommen habe. Aber ich glaube, dass die Leute von mir nicht so ein Star-Image haben. Die reden mich auch, aber auf Projekte, zum Beispiel auf Sendungen. Oder sie sagen, was jetzt ganz schön ist, jetzt nach ganz langer Zeit beim BR, ich bin 34 Jahre bei diesem Sender, gell? Aber
34
fast 40 Jahre auf der Bühne. Ja. Und die Leute sagen, hey, schön, dass du immer da warst und dass du dich nicht verschlissen hast, dass du nicht so viel Fernsehen machst. Also ich war immer sehr extensiv zu sehen oder zu hören im Fernsehen. Und die Leute haben, das ist das größte Kompliment, das ich habe in diesem Popularitätsrahmen, wenn Leute sagen, du hast uns begleitet. Also als wir jung waren, hast du Live aus dem Alabama gemacht. Da haben wir uns
also wie ich es am Anfang gesagt habe. Ja.
Genau, und am Dienstag haben wir uns gestritten über eure Themen. Und dann warst du plötzlich als Dings da moderiert, da habe ich auch kleine Kinder gehabt, habe das dauernd angeschaut, so sagen die dann. Und du hast immer deine Musik gemacht und bist eigentlich nie abgekommen oder so. Insofern ist das Wort Star vielleicht nicht ganz angebracht bei mir. Aber was mir schon gefällt, ist, dass die Leute mich als Teil ihres Lebens, als Begleitung und als Spiegel ihres Lebens vielleicht betrachten, ein bisschen.
Also, das Album morgen draußen und dann gibt es die Tour und die Termine kann man gucken, wo am besten?
Und es gibt der Süden-Homepage, es gibt der Werner Schmidt-Bauer-Homepage.
Süden.de einfach,
Süden,
oder?
Süden.de und das Album heißt Süden 2 und es sind wirklich 15 neue Lieder drauf, bis auf dieses Stolz drauf, was aber auch in einem ganz neuen Gewand steckt. Und wir haben Mörderstolz.
Wir haben uns total verquatscht, Werner.
Das glaube ich.
Das ist, eigentlich wollte ich ganz woanders hin, aber es ist völlig wurscht.
Das ist doch
das ist immer so. Das ist bei uns jedes Mal so. Natürlich, du kennst das ja, man macht sich ja irgendwie so ein Konzept und überlegt sich, wo will ich hin? Und es ist alles für einen Arsch.
Das nächste Mal frage ich die und dann geht's dahin.
Pass auf, aber es ist ganz wurscht, weil es ein schönes Gespräch. Ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben. Das ist ja immer Teil dieser kleinen Show, hier auf der blauen Couch. Und den gebe ich dir jetzt. Du liest ihn vor und dann schauen wir mal, was wir daraus noch besprechen.
Also erst ganz vorlesen, oder?
Einfach vorlesen, ja.
Ich heiße Werner Schmidbauer und bin ein Momentensammler, der stets versucht, im Hier und Jetzt zu leben. Es ist ein großes Glück, dass ich bis heute von meinen Gedanken und Ideen als Künstler leben kann. Musik und Menschen sind meine beiden Leidenschaften. Als Bub hat sich mein Leben vor allem auf dem Fußballplatz abgespielt und immerhin hat es zum Münchner Meister gereicht. Yes. Mit dem Pubertätsblues bin ich dann bei Michael Schanze aufgetreten und spätestens da war klar, ich würde Musiker werden. Der Süden, in dem ich lebe und den ich liebe, hat mir die schönsten Momente auf der Bühne geschenkt. Und das Beste ist, der Traum vom Süden geht immer weiter. Ja, sag mal, hast du das geschrieben? Ja,
das habe ich schon vor allem. Also hier, großer Dank an meine Redakteurin, die Manuela.
Sag mal.
Die hat da auch einiges zu beigetragen.
Das ist ja fast wie ein, nein, Nachruf nicht, aber das ist schön. Bin ich.
Ja? Also musst du nichts korrigieren dran, können wir mitarbeiten.
Nein, das war, wobei das Einzige, was nicht ganz stimmt, ich habe damals bei Schanze nicht gewusst, ob ich Musiker werde. Es war einfach nur Spaß. Ja. Da war ich 19 oder 17. Oder
aber da hast du schon in gewisser Weise Blut geleckt, hast du gemerkt, oder? So mit
klar.
Publikum.
Ja.
Und wenn die applaudieren.
Und da haben sie uns ja gleich nochmal.
3.000 Mark dafür gekriegt damals?
3.000 Mark für ein Lied.
Wow. Hey, Alter. Damals gab es noch Geld.
Und ein Erste-Klasse-Ticket im Zug nach Saarbrücken.
Wo man ja auch hin will.
Wo man hier will.
Unbedingt.
Nein, auf jeden Fall.
Dann fangen wir doch mal ganz vorn an. Du bist geboren am 24.08.61. Mhm. Das heißt, du bist echt schon 57 jetzt, gell?
Ja. Na, Gott sei Dank. Du, irgendwie gehe jetzt auf dem 60er-Jahr zu und es hat mir wesentlich mehr Schwierigkeiten gemacht, 30 zu werden. Nochmal eher, 40 war ganz übel, weil dann bist du nicht mehr der Jugendsendungsmoderator, da kannst du deine Turnschuhe in den Schrank stellen. Und mit 50, da habe ich auch, also diese.
Ah, 50 war komisch, oder?
Ja.
War bei mir ganz komisch.
Wow. Da war ich auf
Kreta. Da kannst du dann viel einreden, aber nicht mehr, dass du noch irgendwie jung bist.
Da war ich auf Kreta und der Bayerische Rundfunk hat mich gerufen.
Um zu gratulieren.
Ich war total scheiße drauf. Nein, und das haben wir ganz klar gefeiert in 50er. Meine Frau und ich und nochmal zwei Freunde in irgendeiner Taverne.
Also, geboren in München. Der Papa Werkzeugmacher
gewesen,
die Mama Hausfrau.
Ja.
Und Fußballmama.
Fußballmama, weil mein Vater war ein verdammt guter Fußballer und wir Kinder haben natürlich einen im selben Club, BSC Sendling, haben wir gespielt. Mein Vater war dann auch erster Vorstand bis zu seinem Tod.
Der ist früh gestorben, der Vater, gell?
Ist verunglückt. Ein
Bergunfall.
Auf eine Skitour abgestürzt ist der, ja. Da war er 55, da war er 2 Jahre jünger. Das muss man sich vorstellen, wie ich jetzt bin, wo ich mit dir da rede. Ja. Aber guter Typ.
Und ein begnadeter Fußballer muss er gewesen sein.
Ja.
Ich habe eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob es ins Reich der Legenden gehört oder ob es wirklich so war. Franz Beckenbauer soll zu dir was gesagt haben?
Das weißt du?
Ja.
Das ist ja lustig. Nein, ich habe einmal eine Zeit bei einem anderen Sender, mein einziger Ausflug weg vom BR, so eine Talkshow gemacht. Und da war der Franz Beckenbauer Gast. Und dann hat er gesagt, sie sind aber nicht, wo dann reinkommen. Und ich bin vor Ehrfurcht gestorben. Franz Beckenbauer, red mit mir.
Die Lichtgestalt.
Die Lichtgestalt. Und dann sagt er, aber sie sind aber nicht der Bub oder der Sohn vom Walter Schmidbauer. Und sagt, doch, warum? Ja, das war sein großes Idol als Fußballer, hat er dann gesagt. Weil der war Libero und hat den Libero-Posten damals, er war 10 Jahre älter, glaube ich, wie der Beckenbauer. Und hat das damals schon so interpretiert, wie Beckenbauer das dann später wahrscheinlich noch viel besser gemacht hat. Aber der hat den kennt und sehr verehrt. Mein Papa ist auch eingeladen gewesen nach Melbourne vom Jupp Derwall damals für die Olympischen.
Als es diese Olympia-Auswahl noch
gab. Genau, ja, die wirklich Amateure halt waren.
Aber damals. Der Beckenbauer hat wörtlich gesagt, dein Vater war mein Idol.
Das war einer meiner Idole. Der hat so Fußball gespielt, wie er es hätte gern gemacht damals. Ja. Hat der gesagt, dann hat es mich halt auf den Arsch geguckt und mir denkt, der kennt ihn. Ich werde heute noch von Leuten auch geredet, wenn ich mal im Stadion oder was bin. Du bist doch der Bub von dem und dem. Also mein Vater hat da scheinbar Schatten geschmissen, die wirklich nicht unerheblich sind, obwohl er Amateur war natürlich.
Aber du musst ja auch Talent gehabt haben.
Ich war so gut, dass ich zumindest einen Ball am Pfosten geschossen habe, im Grünwalder Stadion, als wir die Schülermeisterschaft gewonnen haben damals.
Das gegen Pokal, die 60er.
Gegen die Löwen. Und da habe ich gleich in der ersten Minute an Innenpfosten, war blöd.
Aber
dann
auch das entscheidende Tor gemacht, stimmt das?
Als 3-1 dann, als 2-1, also fast entscheidend. Aber Gott sei Dank noch ein Tor geschossen, ja. Haben wir die Löwen geschlagen. Die waren alle im Kopf größer wie mir, das war sehr schön. Da bin ich mit meinem Papa über den Rasen gekugelt, weil er sich so gefreut hat.
Du hast im Vorgespräch mit der Manuela gesagt, einer der emotionalsten Momente überhaupt, die du mit deinem Vater erleben durftest.
Ja. Weil ich gewusst habe, wie sehr er Fußball liebt und wie er einfach das genossen hat, dass wir das gewonnen haben. Er war nicht so einer, der neischreit. Da gibt es ja diese Väter, die so bös auf ehrgeizig neiblären. Das nicht. Aber er ist dann noch auf mich zu und hat mich gepackt und dann haben wir da gekugelt. Bin mit meinem Sohn auch ein emotionaler Moment, auch gekugelt in meinem Garten damals, als Anderson dieses Tor geschossen hat.
Als die Bayern doch noch Meister
geworden sind. Dann noch Meister geworden sind. Dann haben wir dasselbe nochmal gehabt, weil wir beide davor geguckt haben, mein Bruder und ich, damals 11 Jahre alt oder was. Und dann sind wir auch gekugelt.
Als Schalke für 3 Minuten ja. Meister war.
Und schon gefeiert haben. Und dann kommt der und haut den Ball durch die Mauer. Und mein Bruder und ich sind dann auch gekugelt.
Bist du bis heute Fan?
Ich bin Beobachter, ich bin nicht mehr Fan. Ich finde, das hat sich viel verändert im Fußball. Es ist so ein bisschen abgezockt. Also wenn du jetzt Handball-Weltmeisterschaft hörst oder schaust, weißt du, was
denen fehlt. Grandios, oder?
Da weißt du, was denen fehlt. Identifikation mit dem eigenen Sport.
Und ich habe jetzt mal geschaut, man kann ja gucken, was die so verdienen im Vergleich mit den Weltklasse-Fußballern. Mhm. Ich meine, die verdienen auch gut inzwischen, verdienen auch Hunderttausender Gehälter. Ja, ja. Aber im Vergleich mit den Fußballern ist es ein Witz.
Lächerlich. Und wie die wirklich Sport treiben da. Und wenn nicht Weizen und irgendwie Männer hätten müssen vorne sterben, weil sie jetzt sonst gerade... Und das ist... Also ich denke mal, Mensch, das ist genau das, was mir eigentlich abgeht, was ein bisschen weggegangen ist durch diese Hochfinanzierung im Fußball. Mei. Also ein bisschen tut es mir leid. Ich schaue schon noch immer zu, aber nicht mehr so leidenschaftlich.
Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil ich glaube, das geht ganz vielen so. Mhm. Und irgendwann werden die Stadien halt nicht mehr so voll sein.
Ich fürchte auch, apropos Abheben und Starkult, das bei AfD trifft das glaube ich mehr zu, das sind mit 25 kannst du nicht so wichtig sein. Dass du 50 Millionen im Jahr verdienst.
Sollte man sagen, ich finde, man kann auch mit 55 nicht so wichtig sein.
Nein, niemals.
Dass ein Mensch so viel Geld verdient, aber gut, anderes Thema.
Ach, kriegst du weniger?
Ich, naja, 54.
Okay.
Ja. Oh. Naja, nun, ne? Irgendwas muss ja mit den öffentlich-rechtlichen Gebühren passieren.
Ja, klar.
Du, wann war dir klar, Werner, dass aus dir kein Profifußballer, sondern eher ein Musiker werden würde?
Du, das war mir sehr schnell klar, weil ich zu klein war und auch zu fragil für einen Fußball. Ich bin in die Leichtathletik noch ein paar Jahre und war da auch nicht so schlecht, aber dann habe ich nebenher ja schon immer mit dem Echo Meinecke Musik gemacht und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich mal wieder. Unter anderem auch, weil man Geld verdient hat damit in den Kleinkunstbühnen. Da hat es eine Kleinkunstszene gegeben in München, wo du Gott, verschiedene Bühnen, Liederbühne, Robinson, Smooth, Keck und so. Und dann bist du rumgefahren, hast über eine halbe Stunde gespielt, weil es waren so gemischte Programme. Und am Schluss hast du irgendwo getroffen, im Mu, da waren dann manchmal ein bisschen Fesel da, dann hat es ein Weißbier gegeben. Und dann hast du irgendwie in jeder Bühne 25 Mark gekriegt und ein halbe Bier oder Schinkennudeln.
Da warst du aber schon der bekannte Fernsehmoderator, oder?
Zu ja, der ja. Zeit. Ja, da habe ich das aber gut trennen können damals.
Waren die nicht skeptisch, die anderen Musiker? Und gesagt, da schau, da kommt ja die Semi-Promi-Nase und jetzt will er Musiker sein?
Ja, diese Vorbehalte jetzt gehen, weil ich mir leid. Ja, wobei Live aus Alabama hat nicht so dieses Promi-Image, glaube ich, gehabt. Aber die haben schon gedacht, ich bin hauptsächlich Moderator. Also ich habe mir diesen Namen schon erspulen müssen. Weil es gibt ja viele Moderatoren, die dann meinen, sie müssen jetzt schnell ein Album aufnehmen oder sowas. Aber ich bin ja daher gekommen. Also ich habe vor meinem ersten Fernsehjob schon über 1000 Konzerte mit dem Echo Meinecke
gespielt. Boah, über 1000?
Ja.
Das heißt, ich habe dauernd gespielt.
Ja, und diese viel Spielabende eben, also dass du viermal eine halbe Stunde spielst und dann in die nächste Bühne wechselst. Dadurch kriegst du wahnsinnig viele Gigs zusammen. Aber der Eck und ich haben das mal durchgerechnet, das waren vor 82 oder vor 84, bevor ich angefangen habe mit dem Live aus dem Alabama, waren es über 1000 Konzerte.
Was mir auffallen ist, du hast dir gute Vorbilder gesucht. Sowohl fußballerisch Franz Beckenbauer als auch musikalisch James Taylor.
Ja, den liebe ich
sehr. Hast du den live erlebt?
An dem Abend 2001 habe ich in der Philharmonie, übrigens deswegen knie ich so vor dieser Philharmonie, habe ich James Taylor gehört und bin dann raus und habe im Radio gehört, dass Bayern gegen Man U verloren hat an dem Abend in den letzten 2 Minuten.
Das war dieses Champions League Halbfinale, ne?
Nein, das war das Finale. Finale damals. Champions League Finale gegen Man United.
Ja, ja, ja. Aber war das 2001?
Oder war das 99? Oder 99. Dann, ja. Also jedenfalls war das James Taylor Konzert sicher an dem Tag. Dann habe ich jetzt die Jahreszahlen durcheinander. Aber ich war, weil ich lange überlegt habe, ob ich James Taylor hören soll, wenn da Champions League Finale ist. War aber so. Stimmt, 99, du hast recht. Und dann bin ich da raus und habe gehört und da habe ich gewusst, dass mein Bruder jetzt wahrscheinlich warnt, weil Bayern verloren hat.
Aber solche Momente vergisst man nicht.
Das vergisst du nicht.
Und ich meine, das ist ja genau das, worum es im Leben geht. Solche Momente zu sammeln, wie du ja selber sagst.
Ja.
Schaffst du das? Also tust du dir da schon immer leicht, im Moment zu sein? Also es ist was ich wirklich erst lernen musste über die Jahre, weil ich war schon immer einer, der gesagt hat, ja, da muss es noch besser, so dieses höher, schneller, weiter. Ich bin da jetzt erst auch im hohen Alter von 54 so halbwegs gelassen geworden und sage, ist doch gerade super, also genieß es.
Also mir geht's auch so, als ich das Lied geschrieben habe, war ich noch nicht so sehr mit Momenten sammeln. Was oft bei meinen Liedern ist, das erfüllt sie dann erst.
Du hast es dir gewünscht?
Ich habe es mir gewünscht, so zu sein irgendwie. Gell? Das ist ja dann auch so, konnte schon immer ganz okay. Also auch das Jahr, wo ich mal in Afrika gewohnt habe, habe ich viele Momente dann gesammelt, als ganz junger Typ. Aber dann kommt ja die Phase, wo du am Kämpfen bist, Familie aufbaust, wo du heißer hießt oder nicht oder irgendwas halt, große Projekte und da bist du unter Druck. Aber jetzt geht es mir wie dir. Also ich bin jetzt extrem wieder im Moment. Und das gefällt mir. Also für einen Moment, einen guten Moment an der Mangfall mit ein paar Freunden, gebe ich jetzt so ziemlich alles her, muss ich sagen. Ja.
Aber es ist interessant, gell, dass man oder die meisten von uns so ein gewisses Alter brauchen, um auf diesen Trichter zu kommen.
Ja, diese Gelassenheit.
Ja.
Ja, vielleicht ist es auch, weil man doch einiges schon geschafft hat und nicht mehr so über ein Hiwi oder so. Ich habe nicht den Eindruck, ich versammle wahnsinnig viel, wenn ich mal nicht in irgendeinem Empfang oder wenn es in einer Gala oder was, dann bist du halt nicht da, meine Güte.
Genau
und
so ist es.
Du hockst am Fluss und es geht da gut.
Als du dir vor 2 Jahren diese Auszeit genommen hast, die 8 Wochen, die du mit deinem VW-Bus unterwegs warst, in Südwesteuropa, also Portugal, Spanien, glaube ich auch.
Ja, die Iberische Halbinsel abgefahren, über dem Wasser entlang so.
Was hast du über dich gelernt in der Zeit?
Ich habe 2 Sachen gelernt. Das eine ist, dass ich verblüffend gut mit mir selber sein kann. Also ich kann wirklich allein da sitzen.
Das muss man erst mal machen. Hast du Schiss gehabt vorher?
Am Anfang schon. Also vorher nicht so. Aber dann habe ich gemerkt, Mensch, da wäre es ja wirklich dunkel. Und dann stehst du irgendwo an der Algarve und der Atlantik bricht einer. Bei mir ist jedes Meer, heißt Mangfall.
Und die Mangfall fließt vorbei.
Die Mangfall kippst vorbei, die Riesen. Nein, du hockst da irgendwie an diesem mächtigen Atlantik und bist alleine. Und dann kriegst du schon manchmal Beine irgendwie. Denkst du, Mensch. Und dann ist die Zeit lang, ja. Aber das habe ich gemerkt, ich konnte das ganz gut. Ich habe meine Gitarre dabei gehabt. Manchmal waren dann auch nochmal Menschen gekommen. Vor allem um 11:30 kommt nochmal ein Bus, VW-Bus, und dann sind das irgendwie Portugiesen. Super nette Leute. Das habe ich gelernt und ich habe aber auch gelernt, dass ich schon, es gibt ein Lied von mir, das heißt, da wo die Leute sind, wo ich auch so einen einsamen Moment beschreibe, wo ich dann aber nachher wieder ins Wirtshaus gehe zu den Leuten. Und genauso ist mir da oft gegangen, dass ich am Ende des Tages das schon gern teilen würde dann oft. Also dann habe ich schon Sehnsucht gehabt nach meinen Leuten. Nach meinen nächsten Menschen, ja.
War das schwer, als du dann wieder nach Hause gekommen bist nach den 8 Wochen? Also warst du dann ein anderer oder hast dich erst wieder einleben müssen?
Die ersten 2-3 Tage sind schwierig, wenn du deinen Bus, deine Wohnung wegstellst und dann wieder in einem geschlossenen Raum zum Beispiel schlafst. Das ist schon ein Unterschied. Aber ich habe mich so gefreut auch wieder auf der Horn. Ich habe ja ein ganzes Jahr frei gehabt. Das heißt, ich bin dann nicht sofort wieder in Job. Nein, sondern ich habe
da Horn. Du hast ein ganzes Jahr dir freigenommen.
Ja,
von Verpflichtungen zumindest.
Ja. Also für mich war es so, ich habe schon viel gemacht, aber ich habe nicht gearbeitet für Geld. Also ich habe wirklich beim BR eine kleine Pause, wir haben das Gipfeltreffen vorproduziert und 3 Folgen wurden ersetzt, also durch Wiederholungen. Und dann war ich eigentlich schon relativ frei von Juli bis Juli. Wie gesagt, ich war dann zum Teil auch in der Klinik und habe mir mein Knie machen lassen und sowas. Das ist jetzt nicht so lustig, aber hat auch dazu gehört. Weil dann hast du auch für die Heilung Zeit, ist übrigens auch wichtig. Das heißt, du musst ja nicht so ein freies Jahr damit füllen, dass du möglichst viel unverbindliche, anarchische Dinge tust und die im Schneidersitz vor der Wand sitzt und meditierst. Das musst du ja nicht nur. Das ist ja auch schön, in Ruhe heilen zum Beispiel. Ohne Stress, ohne dass die Arbeit schon wieder wart, dir dein Knie richten lassen. Weil ich habe eine Prothese gekriegt, damals so richtig. Das war toll, 12 Wochen Reha und ich habe Zeit gehabt, Mensch. Das war so schön, eine tolle Erfahrung, ja. Zu heilen ist was Schönes.
Ich glaube, wenn man so eine Erfahrung macht, dann verändert einen das schon nachhaltig.
Oh ja.
Also derselbe wie vorher kannst nicht mehr sein.
Nein.
Aber wir sind willst du ja, aber auch nicht.
Nein, bist ja du auch nicht. Schau mal 2 Jahre zurück. Das, wie du sagst, man entwickelt sich. Man glaubt immer, man ist irgendwann Mitte 50 angekommen, ist aber ja, nicht so.
Aber es gibt schon viele, die das gar nicht wollen. Die sagen, es passt doch alles so, wie es ist und ja. ich will nichts Neues mehr.
Also ich muss gestehen, gelegentlich ist man auch manchmal, das in dem einen Lied ganz schön weit und noch lange nicht da, was auf der neuen Scheibe drauf ist. Der Martin Käfer, die wunderbare Melodie geschrieben hat. Da besinge ich genau das. Ich habe mich auf den Weg gemacht vor 5 Jahren wieder und ich bin aber noch nicht da. Manchmal ist so, da ist es anstrengend. Also manchmal denke ich mir, ich hätte gerne mehr Pausen und manchmal geht mir echt der Dampf aus vor lauter Veränderung und dann hocke ich mich symbolisch auf einen Stor und dann mache ich eine kleine Pause und dann geht es aber auch schon wieder. Lieber echt unterwegs und am Leben als auf einem Stor sitzen und eigentlich schon halber tot. Das ist mir dann schon lieber.
Werner, aber ein wunderbarer Schlusssatz.
Ja, wenn du meinst.
Du bist wirklich, mir fällt es wieder auf, du bist schon ein Poet. Du bist ein Dichter. Du bist nicht nur ein Liedermacher, wobei das ja auch was Schönes ist. Du hast schon eine sehr poetische Seite. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut.
Findest du?
Ja, finde ich.
Ehrt mich sehr.
Manuela, ich schau mal, du bist ja eh Fan. Schau in die Regie. Habe ich Quatsch erzählt? Kann man das so stehen lassen? Sonst nehme ich es zurück.
Nein, da gibt es den Spruch.
Meine Chefin.
Früher war ich Dicht, heute bin ich Dichter. Den Spruch gibt es ja auch. Aber gut.
Werner, ich großes Vergnügen, dass du da bist.
Für mich übrigens auch.
Morgen erscheint Süden 2.
Ja.
Und dann geht ihr auf Tour ab März, bis nächstes Jahr, im März, ein ganzes Jahr
also
auf
erst Tour. Erstmal den Sommer über, dann wird es eine kleine Pause im Herbst geben. Unter anderem, weil ich wieder einen Monat nach Indien gehen mag. Also ich mag, das ist zum Beispiel eine Lehre dessen, dass ich nimmer einfach durchhackel.
Um wieder diese Ayurveda-Kur zu machen?
Um wieder Ruhe zu finden und mal wieder ein bisschen meditieren.
Vielleicht sollte
und
ich das
nicht
auch
überrollen
machen.
Lassen. Mach das mal, Thorsten. Hocken wir uns in den Schneidersitz und dahin geht's. Und heim fliegen wir dann mit dem fliegenden Teppich. Machen wir das so.
Das klingt gut.
Klingt nach einer Lösung.
Werner, alles Gute, bleib gesund.
Danke.
Und bis ganz bald.
Mach's ganz gut, Thorsten.
Danke.
Ciao.
Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.